Ja, auch ein herzliches guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ich heute wieder hier sein kann. Und ich genieße es wirklich immer wieder auch hier in eurer Mitte und vor allem hier in diesem schönen Ambiente zu sein. Vielen Dank euch, liebes Musikteam, für die Lieder schon, die ihr uns damit hineingenommen haben. Und eigentlich könnte ich jetzt schon Amen sagen. Und wir könnten wieder nach Hause gehen. Aber der Peter hat ja ein bisschen schon gesagt, dass ich ja noch was vorhab. Und deswegen möchte ich da euch auch mit hineinnehmen. In dieser nachösterlichen Zeit habe ich dieses Jahr sehr stark diesen Bericht, den Johannes aufgeschrieben hat in seinem Evangelium zu dem Thomas berührt. Und ich möchte euch einfach da mal mit hineinnehmen, welche Gedanken mir Gott geschenkt hat, und die möchte ich gerne weitergeben. Und ich lese dazu aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 20, die Verse 24 bis 30. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren der Nägel in seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie an meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Vom Winde verweht, Herr. Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt im Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Peter hat es schon am Anfang gesagt: Thomas der Zweifler oder Thomas, der Bekenner. Lass uns aber erst noch mal ein bisschen mit hineinnehmen. Ich möchte euch noch am Anfang ein bisschen mit hineinnehmen in diesen Text, den wir gerade eben gelesen haben. Und da nehmen wir gerade wahr, dass Jesus ein zweites Mal in diese Schar der Jünger gekommen ist. Und wir nehmen wahr, dass sie ja völlig verängstigt waren, dass sie völlig noch ratlos waren, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Denn sie hatten immer noch die Türen zu. Und ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Haben sie da diskutiert über das, was da jetzt passiert ist? Vielleicht überlegt, wie es weitergeht? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie auch Lieder gesungen, Psalmen gebetet. Auf jeden Fall war der Tod Jesu, so wie sie ihn erlebt haben, dass er nicht mehr in ihrer Mitte war, dass er nicht mehr an ihrer Seite war, war das Aus aller Hoffnungen, das Aus aller Erwartungen, ja auch das Aus der Zusagen, die Jesus gemacht hat. Sie hatten das nicht verstanden, all seine Verheißungen, dass das Reich Gottes anbrechen wird. Und jetzt nichts, gar nichts. Angst, Sorge, wie wird es weitergehen? Und sie haben sich eingeschlossen in die Häuser oder in dieses Haus, in dem sie sich versammelt haben, weil sie Angst hatten, ja, wie die verantwortlichen Juden mit ihnen umgehen werden. Macht das Ganze denn überhaupt noch Sinn, zu warten, wie es weitergeht? Keiner hatte eine Ahnung. Die Gedanken der Jünger und auch die der späteren Apostel, das müssen wir mit hineinnehmen, waren verworren und jeder musste sich mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, die er hatte, zurechtkommen. Die Erwartungen auf der einen Seite und dann das, was man erlebt hat, nämlich dass Jesus nicht mehr da ist. Und da hinein tritt jetzt nochmal Jesus und sagt und kommt in ihre Mitte mit diesem Gruß Shalom, Friede sei mit euch. Und allen Anwesenden, beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal, als der Thomas jetzt dabei war, alle hatten die Chance und alle hatten die Möglichkeit, sich zu vergewissern. Ja, das ist mein Jesus. Ihn habe ich so kennengelernt und ich darf ihm neu vertrauen. Und wir merken, dass jeder ja diese Vergewisserung brauchte, dass jeder es brauchte, dass er jetzt Jesus auf einmal gegenübersteht. Weil sie waren alle am Zweifeln. Sie hatten alle keine Antwort auf die Tatsache, wo ist jetzt Jesus? Was ist passiert? Er hat uns doch da so Großes verheißen. Allen zeigte er nochmal die Wunden. Und der Johannes schreibt dann, dass beim ersten Mal, das habe ich jetzt nicht gelesen, ja, dass dann bei ihnen große Freude aufkam. Ja, und beim Thomas kam da jetzt auch Freude auf, als er von seinen Brüdern und von seinen Schwestern hörte, hallo, wir haben Jesus gesehen, Jesus ist in unsere Mitte gekommen. Wir haben es gesehen, seine Wunden an den Händen. Ja, er hat uns sogar die Seite gezeigt, wo der Soldat da reingestochen hat und geguckt hat, ob er wirklich tot ist. Und Thomas? Große Freude? Nein. Nur ein Kopfschütteln, ein Nein. Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln in seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Wunden legen. Sonst nicht. Starke Worte, harte Worte, aber auch klare Worte. Er konnte es nicht glauben. Wer war denn nun dieser Thomas? Wir wissen nicht sehr viel von ihm, aber ich fand es schon mal wichtig, dass wir, denn Thomas war nicht irgendeiner, sondern er hatte die Chance gehabt, jetzt 3 Jahre mit Jesus und mit den 11 weiteren Aposteln das Leben zu teilen. Nicht nur hin und wieder mal dabei gewesen zu sein, sondern sie haben praktisch das Leben geteilt. Jeden Tag, jeden Morgen, jeden Tempelgang, jede Wanderung, die Jesus gemacht hat, von einem Ort zum anderen, jedes Wunder, was Jesus getan hat. Überall hat Thomas dran teilgenommen. Er war auch ein Bevorzugter an der Stelle. Er hatte das wirklich alles erlebt, was Jesus getan hat. Und vor allem, er war auch einer, der das versucht hat zu verstehen, was Jesus gesagt hat, was er gepredigt hat. Ich habe mir aufgeschrieben, Thomas der Fragende. Im Johannes 14, Vers 5 spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Jesus hat ja mehrmals versucht zu erklären, was alles kommen wird noch mit ihm, was mit ihm passieren wird und dass er auch weggehen wird. Und Thomas sagt, ja, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Weil Jesus ja aufgefordert hat, ihn zu folgen. Und Thomas war einer, der mitgedacht hat, der versucht hat, es zu verstehen, der nachgefragt hat, der die Sache nicht auf sich beruhen hat lassen wollen, sondern hat gesagt, ich will es verstehen, ich will es erfassen, ich will es auch wirklich für mich persönlich sicher sein, dass es so ist. Aber Thomas war auch der Initiative, auch wenn er es völlig falsch verstanden hatte. Nämlich er sagte einmal diesen Satz, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu dem anderen Jüngern, lasst uns mit ihm, also mit Jesus gehen, dass wir mit ihm sterben. Das war nicht möglich. Und es war auch in einem anderen, in einem Zusammenhang, wo es wirklich komisch war, dass er diesen Satz sagt. Aber er war auch einer, der wirklich Jesus folgen wollte, der wirklich es ernst meinte, der es auch wirklich nicht auf die leichte Schulter genommen hat. Und das, was jetzt passiert ist, konnte er überhaupt nicht verstehen. Er hatte so groß geträumt. Er hatte ja in diesen Einsätzen, auf die Jesus sie als Jünger, als immer zwei zu zweit geschickt hatte, ja so viele Wunder erlebt. Er selber konnte Wunder tun im Namen Jesus. Und jetzt war alles vorbei. War's das? Und ich finde es einfach auch interessant zu sehen, dass jetzt der Thomas eine ganze Woche lang, nämlich 8 Tage, mit diesen Zweifeln, in dieser Spannung gelebt hat. Da haben auf einmal seine Brüder und Schwestern ihm bekannt, wir haben Jesus gesehen. Aber er war ja nicht dabei im Gottesdienst, in dem ersten Treffen. Und auf der anderen Seite musste er ständig auch an sich denken, sind ja, aber wie kann das sein? Passt das zusammen? Und ich finde es sehr ehrlich von Thomas und ich finde es einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir ja auch ganz ehrlich zu uns sind. Und ich finde es gut, dass er gesagt hat, ich will nicht einem Gerücht aufliegen. Ich will nicht irgendeiner Vermutung zum Opfer fallen. Ich will mein Leben nicht auf einer Lüge aufbauen. Ja, Christus am Kreuz gestorben und dann auferstanden. Wie kann das möglich sein? Ich will nicht glauben, ehe ich das selber gesehen habe. Ich muss mich selber vergewissern. Das ist mein Anspruch. Ich benötige einen festen Grund für meinen Glauben. Frage an dich. Wie gehst du mit deinen Fragen um? Wie gehst du mit deinen Zweifeln um? Wie gehst du mit deinen Ängsten um? Kannst du über Anführungsstrichen deinen Unglauben sprechen? Redest du damit mit deinen Geschwistern? Sagst du Gott das, wo du Bedenken hast, wo du Zweifel hast, wo du denkst, das kriege ich doch nicht im Kopf zusammen? Und mein Herz ist allemal da völlig überfordert? Und ein Gedanke oder ein Wunsch heute von dieser Predigt ist auch, dass wir bewusst ehrlich werden zu Jesus, bewusst ehrlich werden zu uns selber und auch bewusst ehrlich werden zu unseren Geschwistern. Dass wir den anderen nichts vorspielen, dass wir Jesus nichts vorspielen, dass wir uns nichts vormachen und auch nicht unseren Geschwistern etwas vormachen, sondern dass wir in all unserem Sein, in auch unseren Glaubenszweifeln ehrlich sind. Ich finde, in diesem Text ist es dem Johannes scheinbar wirklich nochmal ganz neu wichtig, dass er Thomas den Raum hatte, dass er sich zurückziehen konnte, dass er alleine sein konnte mit seinen Fragen, dass er die Zeit hatte dafür. Und dass er auch dann ja auch diese Möglichkeit genutzt hat. Ich finde es einfach wichtig, dass wir nicht über Zweifel einfach hinweggehen, über Bedenken, sondern dass wir uns Zeit nehmen, diese Dinge zu verarbeiten. Und ich finde in diesem Text, und das ist dann auch für uns allen wichtig, die wir vielleicht jetzt nicht zu den gerade in einem Glaubenszweifel sind. Weder seine Glaubensgeschwister noch Jesus rügen ihn in dieser Begebenheit. Die machen ihn nicht schlecht. Ach, Thomas, warum glaubst du nicht? Sondern sie bekennen weiter fröhlich und dankbar, dass sie Jesus gesehen haben. Nein, sie nehmen Thomas weiter in ihre Mitte auf. Sie nehmen ihn mit und freuen sich, dass er wieder dabei ist beim zweiten Mal, als sie sich treffen. Wir wissen ja nicht, ob es schon der erste, zweite, dritte oder vierte Woche gewesen ist. Und in dem Zusammenhang finde ich das sehr schön, dass sie da auch so ehrlich gehandelt haben. dass sie als Geschwister auch ihn nicht ausgeschlossen haben, sondern ihn mit hineingenommen haben. Jesus ist es damals schon bewusst gewesen, als er immer wieder auch den Jüngern das erklärt hat, dass er gehen wird und dass dieser Tod kommen wird, dass sie auch damit ein Problem haben werden, dass das sie herausfordert im Glauben. Und deswegen ist es ihm jetzt auch danach, als der Auferstanden, auch wichtig, Menschen immer wieder zu begegnen. Und die Frage stellt sich schon auch, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen. Da, wo die Erwartungen sind in deinem Leben und wie es in der Realität aussieht. Ich denke auch an solche Alltagssorgen, die wir haben. Peter hat jetzt gerade von dieser Situation gesprochen, den Krieg in der Ukraine. Aber das ist ja nicht nur in der Ukraine. Das merken wir ja, das spüren doch wir auch. Dass das Zusammenleben der Völker gar nicht so einfach ist. Dass es fragil ist, dass es jederzeit umkippen kann, dass es jederzeit zu Streit, zu Krieg kommen kann. Wir merken das doch in unseren Familien schon, in unseren Beziehungen. Es ist nicht alles wunderbar. Es ist immer wieder herausfordernd. Wie gehen wir damit um in unserem Glauben? Haben wir da wirklich das Vertrauen, dass Gott mit uns ist, dass Gott uns einen guten Weg führt, dass Gott uns einen Weg führt, der ans Ziel führt? Wie gehen wir damit um, wenn wir auf einmal erleben, dass eine Beziehung zerbricht, die mir wertvoll war? Wie gehen wir damit um, wenn auf einmal Leid, wenn auf einmal Krankheit in mein Leben kommt, wo ich vorher vor Kräften gestrotzt habe und jetzt auf einmal ich nicht mehr kann? Wo tiefer Schmerz, wo tiefe Enttäuschung, ja, es verhindern, dass Freude in meinem Leben aufkommt, dass ich noch dankbar bin. Und wenn dann auch immer wieder das verbunden ist mit dieser zentralen Frage, bin ich denn noch eigentlich auf dem richtigen Weg? Ist Gott noch eigentlich mit mir unterwegs? Für Thomas waren das existenzielle Fragen. Und Fragen, die er da sich bewegt hat. Und für uns sind es oft auch Fragen, sein oder nicht sein. Vertraue ich Gott? Oder nehme ich alles selbst in die Hand? Überlasse ich ihm das Sorgen? Oder mache ich mich verrückt? Und da hinein, glaube ich, ist es wichtig auch, dass das zu hören und zu merken, dass Jesus den Geschwistern begegnet ist, dass er alles dran gesetzt hat, dass sie zur Gewissheit kommen. Als Thomas nun in dieser Phase war, ich weiß nicht, was er da alles gedacht hat und ich weiß auch nicht, was du denkst, aber mir ist es da wichtig geworden, einen Satz, den mal jemand ganz anderes gesagt hat in der Bibel, nämlich ein Vater, der seinen kranken Sohn zu Jesus gebracht hat, mit der Bitte, ihn zu heilen. Und Jesus ihn provoziert und ihn herausfordert und sagt, und weil die Jünger haben es nicht geschafft. Und jetzt bringt er den Sohn zu Jesus direkt. Und dann Jesus provoziert ihn, er fordert ihn herauf. Wer glaubst du denn, dass ich das jetzt kann? Und dieser Mann sagt, ich vertraue ja. Hilf du meinem Unglauben ab. Ich vertraue ja, hilf du meinem Unglauben ab. Ich finde das eines der ehrlichsten Sätze, die ich in der Bibel immer wieder lese, die so auch das ausdrücken, was in meinem Leben manchmal so ist. Ja, ich vertraue dir, Jesus. Ja, ich vertraue dir, dass du mein Leben in der Hand hast. Ich vertraue dir, ja, heute auch als Ältester der FEG Bad Rabenau, dass du diese Gemeinde wieder gesund machst, dass du sie stark machst, dass du weiter mit ihr gehst. Aber auf der anderen Seite gibt's auch den Matthias, der sagt, hilf du meinem Unglauben? Weil immer wieder das hineinkommt, dass ich doch Bedenken habe, dass ich vielleicht doch Zweifel habe. Weil dann erlebe ich irgendetwas, wo ich denke, das kann so nicht weitergehen, das führt nicht zum Ziel. Aber ich vertraue ja, hilf du meinem Unglauben. Und da bin ich sehr froh, dass Jesus das damals auch bei dem Thomas gesehen hat, bei den allen Jüngern insgesamt, aber und da auch wirklich alles dran gesetzt hat, dass er ihnen wirklich begegnet. Wir haben einmal, und das haben wir eben jetzt gelesen und gehört, dass er da, wo sie sich sonntags oder am Samstag beim Pascha versammelt haben, auch wenn es hinter verschlossener Tür war, ist Jesus in ihre Mitte gekommen. Er hat die vielen gesehen und hat gesagt, ich muss ihnen diese Gewissheit geben. Ich darf dieses Häuflein Elend, ja diese Verängstigten, die sich einschließen, die Sorgen haben, ich möchte ihnen begegnen. Und er hat es gemacht. Er ist in ihre Mitte gegangen. Er ist in ihre Mitte getreten mit diesem Gruß, Shalom, Friede sei mit dir. Und das ist ihm wichtig gewesen, dass sie diese Gewissheit bekommen, dass sie endlich zur Freude durchbrechen, nämlich dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er unter ihnen wieder ist. Aber nicht nur in dieser Versammlung, in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft waren, ist Gott begegnet. In einer anderen Stelle wird uns berichtet im Lukas-Evangelium von Zweien, die das ganz anders gemacht sehen haben. Die gesagt haben, boah, was jetzt passiert ist, dass Jesus da hingerichtet worden ist, dass er tot ist, das bedeutet doch, es ist alles vorbei. Lass uns nach Hause gehen. Und die beiden sind nach Hause gegangen und sie sind nach Emmaus nach Hause gegangen. Und das sind die sogenannten Emmaus-Jünger. Und die sind nach Hause getippelt und haben diskutiert und haben nochmal über alles reflektiert. Was war das nicht für eine schöne Zeit? Was hat Jesus nicht Großes getan? Ja, aber jetzt ist es halt vorbei. Und dann gesellt sich Jesus zu ihnen. Er wird nicht erkannt als Jesus, aber er steigt ein in das Gespräch mit ihnen. Und während sie da so miteinander diskutieren und ja, Jesus ihnen vieles erklärt, ja, sie können das alles schon ein Stück nachvollziehen, aber ja, aber es kommt noch keine Freude auf. Erst als sie dann wirklich Jesus einladen, mit ihnen noch das Abendessen zu genießen und dass er nicht im Dunkeln weiterreisen muss und Jesus dann so das Abendessen, ich sag mal, das an sich reißt und das Brot bricht, da erkennen sie erst, dass es Jesus ist. Und dann sofort aufgebrochen und die ganze Strecke wieder nach Jerusalem. Das müssen wir den Brüdern und Schwestern in Jerusalem erzählen, dass wir Jesus gesehen haben. Und das ist doch das Fantastische. Jesus hat sich denen offenbart, die da sich ängstlich eingeschlossen haben. Er hat sich denen offenbart, die schon abgeschlossen haben mit allem und gesagt haben, Schluss, aus, ab nach Hause, war eine gute Zeit, bringt nichts weiter. Und dann gibt's noch den einen. Und das ist so der letzte Zweifler, der Thomas. Er war bei der großen Versammlung am Anfang nicht dabei. 8 Tage später war er dabei. Und Jesus kommt nochmal in diese Mitte dieser Gruppe und offenbart sich. Und er macht keinen großen Hehl daraus, dass er scheinbar wirklich wegen dem Thomas gekommen ist. Nämlich, er wendet sich sofort an den Thomas und sagt, Thomas, guck, hier meine Hände, hier meine Seite, komm, fühl, taste, damit du auch glauben kannst, damit du auch mir vertrauen kannst. Ich finde das fantastisch, dass Jesus so flexibel ist und dass er alles dran setzt, dass wir zur Gewissheit kommen. Denen, die in der Gruppe sind, denen, die sich abgesondert haben, wie den Thomas, denen, die schon fast Schluss gemacht haben, die gesagt haben, das gibt keinen Ausweg, es gibt hier nichts mehr zu holen, wir gehen nach Hause. Allen dreien ist er begegnet, um dass mit sie zur Gewissheit kommt. Und ich bin davon überzeugt, dass auch heute es Jesus sein Anliegen ist, dass du, dass ich immer wieder diesen Schritt schaffe, dass ich mit den aufkommenden Zweifeln, mit den Bedenken, mit den Ängsten, mit den Sorgen, die ich habe, dass ich sie überwinde. Er möchte, dass wir ihm immer wieder neu lernen zu vertrauen. Ja, und bei Thomas kam es dann zu diesem wichtigen Aussage, dass er dann selber sagen konnte, mein Herr und mein Gott. Wir werden nochmal darauf zu sprechen kommen. Also, Jesus geht es darum, dass jeder Einzelne zu diesem Bekenntnis kommt. Ob es nun mein Herr, mein Gott ist, oder ob ich sage, mein Herr und mein Heiland, mein Versorger, mein guter Hirte, meine feste Burg. Das sind immer so Lebenssituationen. Jetzt zu dieser Frage nochmal, die am Anfang aufstand. Der Thomas. Bekenner oder Zweifler? Bekenner oder Zweifler? In der jungen Kirchengeschichte, also ganz am Anfang der Gemeinde Jesu, war der Apostel eigentlich mehr der Bekenner. Er war ein Vorbild für die Gemeinde, weil er sich so eindeutig und so klar und so persönlich zu Christus bekannt hat. Mein Herr und mein Gott. Erst im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte wurde Thomas zum Ungläubigen deklariert. Unter dem Beinamen, hat auch Peter gesagt, kennen wir ihn meistens, Thomas den Ungläubigen. Welchen Beinamen hat Johannes ihm heute gegeben in diesem Text? Thomas der Zwilling noch. Darauf werden wir nachher noch kommen. Wir haben gesehen, dass es Jesus wichtig ist, dass jeder Einzelne in seiner persönlichen Situation das Vertrauen entwickelt und zu einem klaren persönlichen Glaubensbekenntnis kommt. In der späteren Kirchengeschichte war es oft entscheidender, dass man einem vorformulierten Bekenntnis einer Kirche oder einer Glaubensgemeinschaft zustimmte. So glaubte man, die Christianisierung oft auch unter Anwendung von Gewalt vorantreiben zu können. Aber darum geht es nicht im christlichen Glauben. Es geht darum, dass Gott als der Schöpfer des Universums, dieser Natur, als Schöpfer des Matthias, wie wir das aus dem Psalm gehört haben, wir kommen aus unserer Mutterleib, hat Gott uns schon gekannt, als wir gezeugt worden sind. Wir sind seine Geschöpfe, die er lieb hat, mit denen er gerne wieder in Kontakt kommen möchte. Es geht hier um eine Beziehung, die Gott wieder neu aufbauen möchte. Und deswegen hat er Jesus in diese Welt gesandt. Deswegen hat er Jesus ja auch am Kreuz sterben lassen. Für unsere Schuld, für unsere Sünde. Damit das, was uns trennt von Gott, nämlich dieser Satz, den Eva zu Adam gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben. Dieser Zweifel, der damals gesät worden ist. Und der Mensch sich dann doch lieber das ausprobiert hat, ja vielleicht selbst Gott zu sein. Diese Sünde, dieses Vergehen, das hat Jesus, ja, dafür hat Jesus gelitten, dafür ist er gestorben und Gott hat das bestätigt, das Opfer, indem er ihn auferweckt hat. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir nicht uns zu irgendeinem Bekenntnis sein. Die FEG Bad Rappenau, der Bund Freie Evangelische Gemeinden, macht keinen selig. Auch nicht die FEG Bad Rappenau. Sondern es geht immer darum, dass du, dass ich eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus habe. Und das jeden Tag, jeden Morgen, neu, immer wieder, dass ich mit Jesus in den Tag gehe und weiß, er ist mein Heiland und mein Retter. Ja, Kenner des Textes würden vielleicht jetzt sagen, wow, aber am Ende hat doch Jesus den Thomas doch noch gerügt. Da steht doch in Vers 29, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist doch aber eine Rüge, ne? Hat Thomas als einziger Jesus jetzt gesehen und sich vergewissern dürfen? War er irgendeine Ausnahme? Nein. Alle anderen haben ihn auch sehen dürfen, haben ihn, ich weiß nicht, ob die große Schar derer, die da versammelt waren, ob die jetzt alle Jesus wirklich angefasst haben. Dem Thomas bietet er das ja konkret an. Wir wissen auch nicht, ob Thomas das gemacht hat. Ich glaub's nicht. Aber ist das eine Rüge? Ja, Thomas hatte erst geglaubt und hat sich erst bekennen können zu Jesus, als er wirklich da jetzt diese Begegnung mit dem Auferstandenen hat. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir hier weiterlesen in unserem Text, nämlich auch noch den Vers 31. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt im Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr ihn auch im Leben. Habt ihr auch das Leben. Liebe Leute, es ist total wichtig gewesen, und das will der Johannes sagen, dass diese Geschwister, die Augenzeugen waren, die Jesus tatsächlich erlebt haben, 3 Jahre die Apostel, und dann jetzt diese Begegnung mit dem Auferstandenen, dass sie uns das glaubwürdig bezeugen können und dass das, was wir heute hier in der Bibel haben, dass es wahr ist, weil sie das wirklich so gesehen haben. Deswegen ist es wichtig gewesen, dass auch der Thomas als der Letzte noch diese Gewissheit hat. Und ich sehe keine Rüge da drinnen, sondern hier macht Jesus etwas deutlich, dass etwas kommen wird, nämlich freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das bin ich. Das bist du. Keiner von uns hat bis jetzt Jesus gesehen. Und wir dürfen uns freuen, dass wir jetzt trotzdem glauben können, dass wir jetzt trotzdem Vertrauen zu Jesus finden können. Und das finde ich wichtig, dass das auch dem Johannes hier nochmal wichtig ist. All das, was er aufgeschrieben hat, geht darum, dass wir Vertrauen finden zu Jesus, dass wir Vertrauen finden zu Gott. Und das geht nur darüber, dass auch diese Apostel, der Johannes, der Thomas, der Petrus und alle anderen wirklich glaubwürdige Zeugen sind, dass sie das persönlich erlebt haben. Und darauf dürfen wir uns heute verlassen. Und unser Zugang ist heute nicht mehr, dass wir Jesus persönlich in unserer Mitte haben, sondern unser Zugang ist das Zeugnis der Bibel, des Wortes Gottes. Und das wird uns aufgeschlossen durch den Geist Gottes. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder, der, ob nun unvoreingenommen oder voreingenommen, aber dass jeder, der sich mit diesen Texten beschäftigt, mit dem Evangelium beschäftigt, der das Buch aufschlägt, dass Gott zu ihm reden wird. Ich bin auch ein sogenannter Gideon, das heißt, wir gehören auch zu diesem Gruppe, die Neue Testamente verteilen. Und das mache ich wirklich nur, weil ich weiß, dass dieses Wort Gottes auch gelesen wird. Und es gibt Berichte, ja, da hat einer diese Bibel so missbraucht, ich will es jetzt nicht vormachen, er hat Seiten rausgerissen und hat sich eine Zigarette oder ein Joint gedreht mit dieser Seite. Bis er auf das Johannesevangelium gestoßen ist und dann auf einmal ein paar Zeilen gelesen hat und dann von Gott berührt wurde und angesprochen wurde. Ich bin davon überzeugt, dass wenn du jeden Tag und jeden Morgen oder jeden Abend die Bibel liest, dass Gott dir begegnen wird, dass Gott mit dir reden wird, dass er dich stärken wird, dass er dich ermutigen wird. Und wenn du es alleine nicht so konsequent kannst, dann mach es in einer Gruppe, mach es in einem Hauskreis. Damit du auch immer wieder neu auch lernst, mit dem Wort Gottes umzugehen. Und da, und das ist für mich so eine wichtige Erkenntnis, ich habe dann im Bibellexikon nochmal nachgelesen, was Glauben, wie Glauben eigentlich definiert ist. Und ich fand diesen Satz sehr, sehr berührend, der dort steht, wo in der Bibel Glauben gefordert wird, geht immer ein Handeln Gottes voraus. Wo in der Bibel Glauben gefordert wird, geht immer Gottes Handeln. Gott fordert von dir und von mir nichts, wo er nicht in Vorleistung gegangen ist. Er hat nicht gesagt, Thomas, du musst jetzt endlich glauben. Nein, er ist in Vorleistung gegangen, er ist ihm begegnet. Er hat gesagt, komm, nimm, schau dir meine Wunden an. Und das finde ich so wichtig, dass wir, dass Gott uns immer wieder entgegenkommt. Und es wir dann schaffen. Denn wir selber können nicht glauben, sondern es ist ein Geschenk Gottes, dass wir glauben können, dass wir Vertrauen zu ihm finden. Ja, und noch ein letztes. Ich habe euch ja gesagt am Anfang, Thomas, der Zweifler, Thomas, der Bekenner. Johannes hat das nicht einsortiert. So, Johannes hat den Thomas anders einsortiert. Er erwähnt hier nochmal, das ist nicht das erste Mal und nicht das einzige Mal in der Bibel, sondern er erwähnt hier nochmal Thomas, den man auch den Zwilling nennt. Und jetzt muss ich euch etwas bekennen. Ich bin sein Zwillingsbruder. Ich bin auch manchmal von Zweifeln, ja, umsorgt. Mein Herz ist auch manchmal nicht nur fröhlich, sondern tief traurig, weil ich enttäuscht bin. Ich stoße oft auch mit meinen Gedanken, mit meinem Denken an Grenzen und das macht mir so zu schaffen, dass ich das nicht alles verstehen kann, dass ich das nicht alles so für alles eine Antwort habe. Und ich bin in meinem Leben auch wirklich von nicht verschont geblieben von Enttäuschungen, von ganz traurigen Sachen. Vertrauensvolle Beziehungen sind zerbrochen, die mir sehr wichtig waren. Und dann das Schweigen Gottes. Wenn ich nach Führung, um Führung gebetet habe, wenn ich um Antworten gebetet habe und Gott hat mir ja nicht geantwortet. Die Hilferufe, die ich manchmal losgelassen habe, die Schreie, Herr, hilf! Und man hat den Eindruck gehabt, diese Rufe sind nur bis an die Decke gekommen und nicht weiter. Das waren oft auch Stunden, Tage, Wochen, die wirklich schwer waren, die ich erlebt habe und die mit vielen Fragen und mit vielen Sorgen verbunden waren. Und auch immer wieder mit diesem Satz und mit dieser Frage, Matthias, bist du noch auf dem richtigen Weg? Gehst du noch mit Jesus? Ist Jesus noch mit dir unterwegs? Oder hat er dich verlassen? Das sind quälende Fragen gewesen. Und da identifiziere ich mich mit Thomas. Ja, ich bin sein Zwillingsbruder. Aber, und das muss ich auch bekennen, das ist nicht immer so geblieben. Da Gott hat mich da auch hinausgeführt. Er hat auch das Böse, das Schlechte, die Zweifel auch mir wieder genommen. Oder er hat mich gelehrt, auch die Fragen, die ich mir nicht beantworten kann, mal ruhen zu lassen. Und zu akzeptieren, dass ich eben nicht auf alle Fragen eine Antwort habe. Und deswegen finde ich das wichtig, was, oder hat mir dieser Satz sehr gut gefallen, den Fjodor Dostojewski gesagt hat, jedes Mal, wenn ich zweifle und mich nach dem allen hin und her wieder für Gott entschieden habe, komme ich ihm einen Schritt näher. Zweifel sind nicht dazu da, dass ich sie verdränge, sondern dass ich damit aktiv umgehe, damit ich wieder ganz neu lerne, Gott zu vertrauen. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass ich mit den all den dunklen Stunden, all den Enttäuschungen, all den Zweifeln, all den Schweigen Gottes, was ich erlebt habe, dass Gott mir es wieder hinterher geschenkt hat, dass ich einen Schritt näher gekommen bin. Oder der Frederick Büchner, ein amerikanischer Theologe, hat das so gesagt, vielleicht passt das heute hier: Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Wir können die Zweifel, die in dieser Welt sind, wir haben noch nicht das Urvertrauen. Das Urvertrauen, was wir zu Gott hatten, ist kaputt gegangen. Es ist immer wieder ein mühsamer Weg, auch dieses Vertrauen zu Gott, zu Jesus zu finden. Und deswegen lasst uns diese Zweifel annehmen, lasst sie uns als Ameisen sehen in unserer Hose des Glaubens, die uns wach halten und in Bewegung halten, die uns herausfordern, immer wieder ganz neu das Ja zu Gott zu finden. Amen.